Jim Collins, Der Weg zu den Besten. Die 7 Management-Prinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. Viele Bücher über Unternehmensstrategien erklären, wie Spitzenunternehmen dauerhaft Höchstleistungen erbringen und sich an der Spitze halten können. Doch wie wird ein gutes Unternehmen überhaupt erst zu einem spitzenmäßigen? Was unterscheidet ein Top-Unternehmen von seiner erfolglosen Konkurrenz? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, untersuchten Jim Collins und sein Forschungsteam während einer 5 Jahre dauernden Studie die wirtschaftliche Entwicklung verschiedener börsennotierter US-Unternehmen. Dabei konzentrierten sie sich auf folgende 3 Gruppen von Unternehmen. Die sogenannten Take-Off-Unternehmen schafften nach 15 Jahren durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Aktienperformance den Sprung von gut zu spitze und konnten in den darauffolgenden 15 Jahren den Marktdurchschnitt um mindestens das Dreifache überbieten. Die Unternehmen der direkten Vergleichsgruppe konnten in der Umschwungphase unter den gleichen Voraussetzungen nur mittelmäßige oder immer schlechtere Leistungen erbringen. Der Vergleichsgruppe kurzlebige Spitzenunternehmen gelang der Sprung nach oben nur vorübergehend. Ihre Aktienperformance stürzte kurz nach dem Aufstieg in den Keller. Im Laufe ihrer Untersuchung analysierten Collins und sein Team über 6000 Presseartikel und 2000 Seiten Managerinterviews. Ihr Ziel war es, herauszufinden, was die Take-Off-Unternehmen von den anderen unterschied und mit diesem Wissen Firmen zu einer vergleichbar erfolgreichen Entwicklung zu verhelfen. Diese Blinks stellen die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit dar. Blink Nummer 1. Finde eine simple Igel-Strategie, die dir einen klaren Weg vorgibt. Stell dir einen gerissenen Fuchs vor, der sich bei seiner täglichen Jagd auf einen Igel eine Fülle überraschender Attacken und hinterlistiger Strategien einfallen lässt, um das borstige Tier zu fassen. Die Reaktion des Igels ist immer dieselbe. Er zieht sich zu einem unverletzlichen Stachelball zusammen. Weil er sich an diese einfache Verteidigungsstrategie hält, kann der Fuchs dem Igel nichts anhaben. Der Igel kann nur eine Sache, aber in dieser ist er unschlagbar. Auch die von Collins und seinem Team untersuchten Take-Off-Unternehmen fanden eine simple Igel-Strategie. Ihr Spezialgebiet, das ihnen einen Weg vorgab. Dieser Strategie kamen sie mit Hilfe der folgenden 3 Fragen auf die Spur. Erstens. In welchem Bereich können wir weltweit die Besten sein? Zweitens, was erfüllt uns mit Leidenschaft? Drittens, auf welchen ökonomischen Schlüsselindikator sollten wir uns konzentrieren? Die Take-Off-Unternehmen entdeckten ihre persönliche Igel-Strategie im Schnittbereich dieser 3 Fragestellungen nach einer im Durchschnitt 4 Jahre andauernden Findungsphase und vielen Debatten. Anschließend gingen sie dazu über, jede Entscheidung in Einklang mit dieser gefundenen Strategie zu fällen, und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Sehen wir uns beispielsweise die amerikanische Drogeriekette Walgreens an. Das Unternehmen beschloss, seinen Kunden vor allem ein möglichst angenehmes und bequemes Einkaufserlebnis zu bieten. Dieses Igel-Konzept verfolgte das Unternehmen unerbittlich und übertraf letztendlich den Marktdurchschnitt um das 7-fache. Ihre Konkurrenz, Urquhart Pharmacy, hatte eine solche Igel-Strategie nicht und entwickelte sich ohne genauen Fahrplan in fehlgeleitete Richtungen. 2004 wurde das Unternehmen schließlich von der Konkurrenz übernommen und 2007 verschwand sein Name gänzlich aus der Branche. Blink Nummer 2. Erfolg ist das Ergebnis vieler kleiner Vorstöße in die richtige Richtung. Im Rückblick kann man leicht den Eindruck gewinnen, die Take-Off-Unternehmen hätten jeweils einen einmaligen drastischen Wandel erfahren. Tatsächlich waren sich die Firmen der immensen Veränderung aber häufig gar nicht bewusst. Ihre Verwandlung ging mit keinem bestimmten Slogan, mit keiner Startveranstaltung oder Programmänderung einher. Ihr Erfolg war eher die Summe kleiner, schrittweiser Entwicklungsschübe, die einer simplen Strategie folgten, dem besagten Igel-Konzept. Kleine Verbesserungen steigerten die Ergebnisse. Sie verschafften dem Erfolgsrad Antrieb, motivierten die Mitarbeiter zu weiteren Schüben, bis genug Schwung für einen richtigen Durchbruch vorhanden war. Unerschütterlicher Glaube und das Festhalten an einem Igel-Konzept setzten das Motivations- und Fortschrittsrad erfolgreich in Gang. Ein gutes Beispiel hierfür ist Nucor, ein Stahlhersteller, der den Marktdurchschnitt um das 5-fache überbot. Nachdem 1965 die Gefahr eines Bankrotts gebannt war, fand das Unternehmen heraus, dass es Stahl effizienter und billiger als die Konkurrenz herstellen konnte, indem es eine preiswertere und flexiblere Form der Stahlgewinnung, sogenannte Minifabriken, nutzte. So baute das Unternehmen erst eine Minifabrik, gewann dadurch neue Kunden, baute dann eine weitere und gewann so noch mehr Kunden. Diese Entwicklung setzte sich schließlich zu einer Erfolgsgeschichte fort. 1975 erkannte CEO Ken Iverson, dass seine Firma eines Tages das umsatzstärkste Stahlunternehmen der USA werden könnte, wenn sie den eingeschlagenen Kurs beharrlich weiterverfolgte. Es dauerte schließlich 2 Jahrzehnte, aber letztendlich erreichte das Unternehmen dieses Ziel. Die Vergleichsgruppe indes verfolgte ihren Kurs nicht mit der gleichen Konsequenz, sondern versuchte, mit drastischen Veränderungen und übereilten Schritten den gewünschten Erfolg schneller herbeizuführen. Da dieses Vorgehen keine sofortigen Ergebnisse lieferte, fühlten sich die Unternehmer dieser Gruppe bald demotiviert und nahmen erneute Kursveränderungen vor. Das Rad des Erfolgs konnte so keinen Antrieb gewinnen und die Unternehmen gerieten somit auch vom Erfolgskurs ab. Blink Nummer 3. Technologie kann Erfolg beschleunigen, ihn aber nicht auslösen. Eine weitere Erkenntnis, die Jim Collins und sein Team aus der Analyse ihrer Daten zogen, war, dass Technologien den Unternehmensfortschritt zwar immens fördern können, aber nie die Richtung vorgeben sollten. Die von ihnen untersuchten Take-Off-Unternehmen setzten neue Technologien primär dazu ein, ihre Entwicklung in die eingeschlagene Richtung voranzutreiben, nutzten sie also nur als Mittel zum Zweck. Die erfolgloseren Unternehmen der Vergleichsgruppe hingegen sahen ihren Fortschritt gefährdet, wenn sie technologisch nicht auf dem neuesten Stand waren. Diese Firmen stürzten sich immer auf die modernsten Technologien, ohne dass ein durchdachtes Konzept dahinter stand. Die Take-Off-Unternehmen hingegen überlegten sich gründlich, ob die Nutzung einer bestimmten Technologie sie auf ihrem Weg weiterbringen würde. Wenn dem so war, wurden sie schnell zu Pionieren ihrer Anwendung. Wenn nicht, passten sie sich an die neue Technologie an, ohne diese besonders auszuschöpfen. Erneut liefert die Drogeriekette Walgreens ein hervorragendes Beispiel dafür, wie neue Technologien effizient genutzt werden können. Zu Beginn des Internethandels entstand die Online-Drogerie drugstore.com. Allein die Tatsache, dass Walgreens nicht das erste Drogerieunternehmen im Online-Geschäft war, kostete das Unternehmen 40% seines Aktienwertes und der Druck, das neue Medium ebenfalls für sich zu nutzen, war entsprechend hoch. Doch statt sich von den Verlusten demotivieren zu lassen, erkannte Walgreens, wie das Internet seiner ursprünglichen Strategie förderlich sein könnte, indem es auch den Einkauf in der Online-Drogerie für den Kunden so bequem wie möglich machte. Innerhalb nur eines Jahres entstand Walgreens.com und erwies sich im Sinne der Unternehmensstrategie als großer Erfolg, herbeigeführt etwa durch online einlösbare Rezepte. Während Drugstore.com stark geschwächt wurde, konnte Walgreens seinen Aktienpreis in kürzester Zeit verdoppeln. Blink Nummer 4. Level 5 Führungskräfte sind die treibende Kraft hinter dem Erfolg. Alle Take-Off-Unternehmen wurden in ihrer Umschwungphase von Leuten geleitet, welche die höchste von 5 Ebenen des Managements erreicht hatten, von sogenannten Level 5 Managern. Was ist das Besondere an diesen Führungskräften? Level 5 Manager sind nicht nur geniale Individuen, Teamspieler und Manager, sondern auch voller Zielstrebigkeit und Ehrgeiz im Hinblick auf ihr Unternehmen. Sie streben fanatisch nach nachhaltiger Höchstleistung und hoffen, dass die Resultate bestehen bleiben, auch nachdem sie das Unternehmen verlassen. Ihr Ego ist außerdem nicht der Antriebsmotor ihres Strebens. Level 5 Manager sind bescheiden, ihr Auftreten ist zurückhaltend. Erfolge stellen sie als Verdienst des ganzen Unternehmens dar und spielen ihren eigenen Beitrag nicht in den Vordergrund, während sie schnell die Verantwortung für Misserfolge bei sich sehen und ihre Schuld bereitwillig eingestehen. Darwin Smith ist ein solcher Manager. Er verwandelte Kimberly Clark in den führenden Hersteller für Hygieneartikel, lehnte es jedoch ab, dafür als Held oder Prominenter dargestellt zu werden. Er kleidete sich wie ein Bauernjunge, arbeitete in seinen Ferien auf seiner Farm in Wisconsin und umgab sich am liebsten mit Klempnern und Elektrikern. Im Gegensatz dazu hatten in der Vergleichsgruppe 2 von 3 CEOs ein gewaltiges Ego, das dem langfristigen Erfolg des Unternehmens abträglich war. Die fehlende nachhaltige Planung ließ das besonders deutlich werden. Stanley Gold, der, ob seiner Tyrannei und seines gleichzeitigen Erfolgs, berühmt-berüchtigte CEO von Rubbermaid, hinterließ zum Beispiel nach seinem Rücktritt ein so oberflächliches Managementteam, dass das ehemals so hochgepriesene Unternehmen nach nur 5 weiteren Jahren von der Konkurrenz übernommen wurde. Blink Nummer 5. Die richtigen Leute am richtigen Ort sind das Fundament von Spitzenunternehmen. Als Dick Cooley seine Tätigkeit als CEO von Wells Fargo, einem amerikanischen Finanzunternehmen, aufnahm, wusste er, dass die drohende Deregulierung des Bankensektors schwer absehbare Veränderungen für die Firma bringen würde. Doch er kam zu dem Schluss, dass Wells Fargo durchaus bestehen konnte, wenn die besten und schlauesten Köpfe mit an Bord wären. Er hatte recht. Das Unternehmen blühte sensationell auf und Warren Buffett beschrieb das Führungsteam als bestes Management-Team im Businessbereich. Die von Jim Collins und seinem Team analysierten Take-Off-Unternehmen legten mehr Wert auf den Charakter als auf die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter, denn sie wussten, dass sich die richtigen Menschen immer entsprechend trainieren und ausbilden lassen. Wer es schafft, die richtigen Weggefährten zu wählen, gelangt auch immer auf den richtigen Weg. Die Frage nach dem Wer sollte Vorrang haben gegenüber der Frage nach dem Wohin. Denn der Sprung von mittelmäßig an die Spitze wurde immer dadurch eingeleitet, dass die richtigen Leute ins Unternehmen kamen und die falschen das Unternehmen verließen, noch bevor der neue unternehmerische Kurs eingeschlagen wurde. Um die Motivation dieser starken Mitarbeiter mussten sich die Take-Off-Unternehmen keine Sorgen machen. Sie achteten mehr darauf, wen sie bezahlten, als darauf, wie hoch das Gehalt war. Damit schufen sie ein Umfeld, das die richtigen Leute zu harter Arbeit anregte und diese auch entsprechend bezahlte. Die Take-Off-Unternehmen stellten nie die falschen Leute ein, auch wenn der Mitarbeiterbedarf dringend war. Kam ein neuer Angestellter in das Unternehmen, wurde ihm nicht sofort ein bestimmtes Einsatzfeld zugewiesen. Und wenn ein Mitarbeiter in einem Take-Off-Unternehmen nicht die gewünschte Leistung erbrachte, wurden sofort notwendige Maßnahmen eingeleitet. Er wurde entweder entlassen oder in einen passenderen Zuständigkeitsbereich versetzt. Jeder Verzug im Umgang mit falschen Mitarbeitern führt nur zu Frustration im Unternehmen. Blink Nummer 6. Blicke der Realität ins Auge, ohne die Hoffnung zu verlieren. Der hochrangige Offizier James Stockdale gelangte 1973 während des Vietnamkriegs in Kriegsgefangenschaft und wurde im Gefangenenlager Hanoi Hilton festgehalten, ohne Gewissheit, dass er seine Familie jemals wiedersehen würde. Trotz der grausamen Umstände verlor er nie den Glauben, dass er irgendwann wieder nach Hause zurückkehren würde. Er gab sich jedoch keinem naiven Optimismus hin. Anders als seine Mithäftlinge, die an eine Rückkehr noch vor Weihnachten glaubten und am Boden zerstört waren, als die erhoffte Heimreise nicht eintrat. Sein Überleben schrieb Stockdale später allein der Fähigkeit zu, der Realität ins Auge zu blicken, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren. Auf dieselbe Weise stellten sich Take-Off-Unternehmen den harten Fakten und bewahrten sich dabei gleichzeitig den Glauben, dass sie es letztendlich doch schaffen würden. Sie agierten gemäß dem Stockdale-Paradox, das nach dem berühmten Offizier benannt ist. Egal, ob es um schwierige Konkurrenz oder radikale Veränderungen ging, die Take-Off-Unternehmen beschäftigten sich mit den Fakten, anstatt ihren Kopf in den Sand zu stecken, und verloren durch ihr Handeln nie die Zuversicht. Als der amerikanische Großkonzern Procter & Gamble in den papierbasierten Konsumgütermarkt investierte, reagierten die zwei etablierten Hauptakteure ganz unterschiedlich. Der Marktführer Scott Paper glaubte, er könne es nie mit einem Giganten wie Procter & Gamble aufnehmen und resignierte. Parallel versuchte Scott Paper, Bereiche auszubauen, in denen er nicht in einen Wettkampf mit Procter & Gamble geraten konnte. Kimberly Clark indes nahm den Wettkampf auf hohem Niveau freudig auf und legte in einer Sitzung des Managements sogar eine Schweigeminute für Procter & Gamble ein. Das Resultat? 2 Jahrzehnte später übernahm Kimberly Clark Scott Paper und schlug Procter & Gamble in 6 von 8 Produktkategorien. Blink Nummer 7. Manager müssen für ein Umfeld sorgen, in dem Fakten ehrlich angesprochen werden. Ein starker, charismatischer Manager kann mehr Bürde als Nutzen sein, wenn er andere derart einschüchtert, dass sie unangenehme Fakten vor ihm verstecken. Die in Jim Collins' Studie untersuchten Take-Off-Unternehmen verfügten nicht über mehr oder bessere Informationen als ihre Vergleichsgruppen. Sie gingen nur anders mit ihnen um, nämlich ehrlicher. Und Ehrlichkeit funktioniert besser in einer Atmosphäre, in der Fehler und Macken erlaubt sind. Folgt man dem Beispiel der erfolgreichsten Unternehmen, sollten Führungskräfte die Rolle eines sokratischen Moderators übernehmen, das heißt Fragen stellen, die wahre Meinungen zutage fördern und nicht fertige Antworten vorgeben. Sie müssen Debatten anregen, innerhalb derer sich die bestmöglichen Entscheidungen herauskristallisieren können. Pitney Bowes machte aus einem im Verfall begriffenen Frankiermaschinenhersteller einen Anbieter für Dokumentbearbeitungen, der den allgemeinen Aktienmarkt um einen Faktor von 7 überbot. Statt jedoch nur die Erfolge zu feiern, widmeten die Manager ihre größte Aufmerksamkeit den kleinen, möglicherweise besorgniserregenden Fakten. Fehler können sich immer einschleichen, und um sie zukünftig zu vermeiden, müssen sie sorgfältig untersucht werden, aber ohne Schuldzuweisungen, damit andere, unangenehme Wahrheiten nicht lieber verschwiegen werden. Sogenannte Red Flag-Mechanismen, also Mechanismen, die nach bestimmten Frühwarnindikatoren Ausschau halten und bei kritischen Geschäften Alarm schlagen, richten die Aufmerksamkeit der Manager auf unangenehme Fakten. Blink Nummer 8. Die Einhaltung des Eagle-Konzepts erfordert eine Arbeitskultur strikter Selbstdisziplin. Dave Scott war früher Triathlet, fuhr täglich mehrere Kilometer auf dem Fahrrad, rannte 27 Kilometer und schwamm eine Strecke von 19 Kilometern. Trotz dieses anstrengenden Trainings hatte er anschließend immer noch die Selbstdisziplin, nur Nahrungsmittel mit möglichst geringem Fettgehalt zu konsumieren. Die betrachteten Take-Off-Unternehmen wiesen eine hohe Konzentration von Menschen wie Dave Scott auf, die mit viel Eifer und Beharrlichkeit ihre einfache Strategie, das Eagle-Konzept des Unternehmens, verfolgten. Als das Finanzunternehmen Wells Fargo sah, dass Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Faktor in der liberalisierten Bankenwelt sein würde, fror es Gehälter der Führungskräfte ein, verkaufte die Firmenflieger und stellte einen preiswerten Hochschul-Caterer ein. Der CEO fing sogar an, Mitarbeiter zurechtzuweisen, die Berichte in schicken, aber teuren Mappen einreichten. Wells Fargo wäre vermutlich auch ohne all diese Maßnahmen zu einem Spitzenunternehmen aufgestiegen, doch dieses Verhalten verdeutlicht den eisernen Willen der Firma, alles zu geben. Ein diszipliniertes Umfeld ist nicht das gleiche wie ein einziger disziplinierter Tyrann. Tyrannische CEOs sorgen mitunter für eine Erfolgssträhne ihrer Unternehmen, doch sobald sie nicht mehr da sind, bricht das Unternehmen ein. Ein solches Beispiel liefert Stanley Gold, der CEO von Rubbermaid, der eingestand, ein aufrichtiger Tyrann zu sein und von seinen Mitarbeitern dieselbe 80-Stunden-Woche erwartete, die er selbst einlegte. Nach seinem Verlassen der Firma verlor Rubbermaid innerhalb nur weniger Jahre 59% seines Wertes, da sich das disziplinierte Umfeld mit seinem Fortgang auflöste. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch »Der Weg zu den Besten« angehört hast. Im Kern geht es darum: Unternehmen kann der Sprung vom Durchschnitt zur Spitze gelingen, wenn sie ein simples Strategiekonzept verfolgen, die richtigen Führungskräfte und Mitarbeiter an Bord holen und eine Arbeitskultur strikter Selbstdisziplin entwickeln. Wie haben dir unsere Blinks gefallen? Schreib uns eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Der Weg zu den Besten« und teile deine Gedanken mit uns.